Deutschlandfunk Interview.
137.000 Menschen sind in Deutschland an oder mit Corona gestorben. Das zumindest sagt die Statistik des Robert-Koch-Instituts. Damit schneiden wir besser ab, relativ zur Bevölkerung gesehen, als zum Beispiel Frankreich, Schweden oder erst recht Großbritannien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kommt jetzt diese Woche zu einem anderen Ergebnis. Sie hat nämlich die sogenannte Übersterblichkeit untersucht. Wie viele Menschen sind in 2020 und 2021 mehr gestorben, als im Schnitt der Vorjahre zu erwarten gewesen wäre? Und siehe da, auf einmal liegt Deutschland in dieser Statistik weiter hinten, sogar hinter Großbritannien. Wie kann das sein? Vielleicht kann uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen Klaus Stöhr. Er war Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation, hat dort das Influenza-Programm geleitet. Guten Morgen, Herr Stöhr.
Einen schönen guten Morgen.
Diese Zahlen, haben die Sie auch etwas verblüfft?
Vielleicht nicht so sehr, denn wir haben natürlich schon über die letzten 18 Monate hinweg auch andere Analysen gemacht. Und die reine Todesstatistik, also wer nun getestet wird, positiv, nachdem er verstorben ist, reicht für eine solche Pandemie nicht aus. Da gibt es andere Verfahren, um die Kollateralschäden auch besser zu berechnen. Und die haben andere Länder auch begleitend schon verwendet. Großbritannien hatte schon Zahlen auch präsentiert, die weit über das hinausgehen, was man halt in der normalen Tagesstatistik berichtet. Und das war also schon zu erwarten.
Was sind Kollateralschäden?
Ja, nun, wenn man die Geschäfte schließt, wenn man die Menschen bittet, zu Hause zu bleiben, wenn man auch Engpässe hat in den Krankenhäusern, dann kommt es dazu, dass vielleicht Menschen, die Herzprobleme haben, nicht ins Krankenhaus gehen, die vielleicht eine geplante Operation hatten, die nach hinten schieben, wo Krebspatienten dann auch aus eigener Entscheidung nicht trauen, ins Krankenhaus zu gehen, weil die Angst einfach zu groß ist. Und wenn man solche wichtigen, lebenswichtigen Operationen und Eingriffe nach hinten verschiebt, dann gibt es solche Kollateralschäden. Das ist das eine. Der zweite Teil sind die Alten- und Pflegeheime. In Deutschland gibt es eine Gruppe von ungefähr 1 Million Menschen, die in alten Pflegeheimen leben. Und die haben über 40-50% der Todesfälle gestellt, wenn man dazu sagen möchte, in den ersten und auch teilweise im zweiten Winter. Das ist in anderen Ländern nicht so gewesen. Hier hat man also Versäumnisse gehabt, hat sich vielleicht in Deutschland gefühlt 80% auf die Schulen und die Kinder konzentriert und die Alten- und Pflegeheime vergessen.
Nochmal zur Verdeutlichung, Herr Stöhr, diese 137.000 Todeszahl des Robert-Koch-Instituts, ist die Zahl zu gering? Oder kann sie eben doch stimmen? Nur on top muss man eben andere Todesfälle durch sogenannte Kollateralschäden dazu rechnen.
Genau, und das unterscheidet sich zwischen den Ländern. Die WHO hat eine technische Beratungsgruppe einberufen mit 5 Untergruppen. Das sind die besten Leute, die man weltweit zusammenbekommen kann, wenn man solche Statistiken analysiert. Und die haben erstmal gefragt, welches Modell wollen wir verwenden? Und da sind sie zu dem sogenannten binomialen Regressionsmodell gekommen und haben da berücksichtigt die Todesfälle in den Jahren vorher und dann so eine weiterführende Linie gemacht für 2020 und 2021 und dann verglichen mit den tatsächlichen Todesfällen. Und da haben sie eben gesehen, dass nicht nur die berichteten Todesfälle, sondern auch vermutete Kollateralschäden mit hineinmodelliert. Und dadurch gibt es auch diesen Unterschied zwischen den berichteten Fällen, die Länder berichten, und diesen anderen Parametern, die eben diese klugen Epidemiologen verwendet haben. Aber nicht nur in der WHO, auch in anderen Ländern. In Deutschland hat man ja doch ein bisschen eine emotionale Pandemiebekämpfung gemacht und weniger auf die Zahlen geschaut.
Interpretiere ich Sie recht, dass Sie sagen, diese Zahl, die Übersterblichkeit, das ist das Entscheidende, und Sie sagen damit gleichzeitig, die Maßnahmen waren zu radikal hier in Deutschland?
Ja, nicht radikal, sondern die waren vielleicht in die falsche Richtung zu radikal. Man hat bei den Kindern und Jugendlichen zu sehr sicherlich beschränkt und eingegrenzt und auch die Gesellschaft darauf fokussiert und hat weniger dann für die Alten- und Pflegeheime getan.
Aber man hat immer gedacht, wenn wir die Jungen schützen und die keine Infektionen haben, dann schwappt das nicht über zu den Alten.
Ja, das war in Deutschland tatsächlich die Diskussion, aber in anderen Ländern nicht. Und bei den Pandemiologen und Epidemiologen war das auch klar, dass das eben nicht der Fall ist. Die Kinder werden zum Treiber werden, aber der Endemie. Dann werden die Kinder weiter natürlich völlig immun, naiv zur Welt kommen, das Virus hauptsächlich weiterverbreiten und die Älteren sind ja dann geschützt. Aber während der Pandemie sind ja alle gleich im gleichen Boot, alle noch ungeschützt. Und da muss man die schützen, das war auch klar, die besonders vulnerabel sind, die sterben werden, die die Krankheit an sich dann über diese letzte Schwelle dann schiebt. Und das hat man eben in anderen Ländern besser gemacht. Bei der Pandemie wird es im Schluss abgerechnet, nicht am Anfang. Und das hat man in Deutschland halt übersehen.
War die Schließung der Schulen, also die Schließung von Präsenzunterricht und alles wird online gemacht, war das ein Fehler Ihrer Meinung nach?
Ja, vergleicht man das mit anderen Ländern. Zum Beispiel hat man in Dänemark, auch in der Schweiz, in Frankreich, hat man zu Anfang auch Schulen geschlossen. Da haben wir gesagt, wir müssen erstmal schauen, wie es läuft. Und dann hat man aber gemessen und gesehen, das macht keinen Unterschied. Und seit dem April, Mai 2020 waren in der Schweiz alle Schulen geöffnet. In ein oder zwei Kantonen hatte man noch temporär auch Maßnahmen ergriffen in den Schulen und Kindergärten. In Frankreich waren die Schulen immer offen. In Dänemark hat man auch hier sehr restriktiv agiert, in Schweden auch sehr restriktiv. Man musste natürlich einschränken, aber der Fokus auf die Kinder und Jugendlichen, der war eben falsch. Ein kleines Beispiel vielleicht in Deutschland, man hat die Gesundheitsämter ja sehr stark eingebunden in die Kontaktnachverfolgung. Übrigens weiß man heute noch nicht, wie effizient das war, aber die Kontaktnachverfolgung heißt natürlich, dass die Kollegen in den Gesundheitsämtern keine Zeit mehr haben für die Hygienekonzepte, für die Hilfe in den Alten- und Pflegeheimen. Und dort waren die Einfallstore für die Infektionen weit offen. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass tatsächlich jetzt die Zahlen so schlecht aussehen.
Ich glaube, diese Nachverfolgung ist dann irgendwann auch, ich will nicht sagen eingestellt worden, aber die war nicht mehr zum Bewerkstelligen der Gesundheitsämter. Diese hohe Zahl der Übersterblichkeit, es gibt ja noch eine andere Theorie, woran das liegt, nämlich an der mangelnden Impfbereitschaft der Deutschen im Vergleich zu den anderen. Was sagen Sie dazu?
Ja, natürlich. Das Ergebnis ist natürlich immer von sehr vielen Faktoren abhängig. Und das, was ich beschrieben hatte, die mangelnden Fokus, die horizontale Rasenmähermethode, alle gleichzeitig behandeln, das sind ja nur einige Parameter. Andere sind sicherlich auch die Impfkampagne, wie schnell die vorangekommen ist. Aber da ist Deutschland nicht so schlecht im internationalen Vergleich. Man darf ja nur nicht alles generell kritisieren. Ich würde hier eine geringere Bedeutung sehen für die höhere Übersterblichkeit.
Wir hätten nicht zum Beispiel schneller impfen können, früher impfen können?
Eigentlich nicht. Der Impfstoff wurde ja, das war ja eigentlich auch nicht unvernünftig, in Europa versucht, homogen zu verteilen. Einige Länder sind hinterher gehinkt, weil sie nicht so viel Impfstoff brauchten. Der wurde dann nach Deutschland geschafft. Also ich würde hier die Politik nicht so sehr verurteilen für mangelndes Impfkonzept oder mangelnde Impfstrategie, sondern mehr darum, dass man dass sie die Maßnahmen viel zu restriktiv, viel zu lange und zu unfokussiert aufrechterhalten hat. Und dadurch waren die Kollateralschäden eben so viel höher als der Nutzen, den man dann tatsächlich auch mit den Maßnahmen erreicht hat.
Die Übersterblichkeit in Deutschland 2020 und 2021 war im Vergleich besonders hoch. Und Klaus Stöhr, ehemaliger Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation, sagt, es lag an den vielen sogenannten Kollateralschäden. Herr Stöhr, besten Dank, wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Wiederhören.
Auf Wiederhören.